und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserem Podcast Zwei alte weiße Männer. Das Thema Bürgergeld ist in Deutschland seit seiner Einführung ein Aufregerthema. Aktuell prägen die Diskussionen über die Sozialleistung besonders intensiv die gesellschaftliche Debatte. Denn die Bundesregierung plant, strengere Regeln einzuführen, um mehr Bürgergeldempfänger zur Aufnahme einer Arbeit zu bewegen. Dazu gehören längere Pendelzeiten, höhere Sanktionen bei Ablehnung von Jobangeboten und Maßnahmen gegen Schwarzarbeit. Diese Vorhaben sind Teil einer sogenannten Wachstumsinitiative, die darauf abzielt, die lahmende deutsche Wirtschaft anzukurbeln. Innerhalb der Koalition und in der Gesellschaft gibt es jedoch unterschiedliche Meinungen über die Effektivität und Gerechtigkeit dieser Maßnahmen. Wir möchten heute über die geplanten Änderungen, deren Auswirkungen, Herausforderungen sowie Chancen mit Volkmar Halbleib reden. Der 60-jährige Sozialdemokrat ist Abgeordneter im Bayerischen Landtag, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion und unter anderem Mitglied im Ältestenrat sowie im Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen. Heute sind wir zu Gast auf seiner Terrasse. Herzlich willkommen bei Zwei alte weiße Männer, Herr Halbleib.
Herzlich willkommen, der dritte weiße Mann, alte weiße Mann, gesellt sich dazu.
Ja, Halbleib, warum hält die SPD die geplanten Verschärfungen denn überhaupt für notwendig?
Also wenn Sie mir erlauben, einen ganz kurzen Flashback, einen Rückblick in die Einführung der Zeit 2004 von Hartz IV. Das war dieser Begriff, der auch in aller Munde war und eine Konzeption, die natürlich auch umstritten war, weil sie natürlich die bisherigen Hilfesysteme bei Arbeitslosigkeit stark verändert hat. Also man hat nach wie vor noch so etwas Ähnliches gehabt wie Arbeitslosengeld. Das war das im SGB III geregelt, aber alles andere ist dann gemeinsam mit der Sozialhilfe ins sogenannte SGB II, Sozialgesetzbuch II gekommen. Und das war damals für die SPD eine große Herausforderung, weil natürlich starke Kritik da war von Gewerkschaften, von Arbeitnehmern, von Arbeitnehmerorganisationen, Betriebsräten, auch aus der Gesellschaft. Und damals war die Diskussion ein bisschen umgekehrt. Damals war sozusagen die, was heute Bürgergeld ist, damals Hartz IV, SGB II, sind es zu strenge Regeln. Geht man mit denen, die arbeitslos geworden sind oder im SGB II-Bezug sind, zu streng um? Ja? Sind die Auflagen zu streng? Sind die Einschränkungen zu streng? Vom Schönvermögen angefangen bis zu den Sanktionen. Das war die Debatte, aus der wir kamen über lange Jahre.
Und die sie auch, viele Stimmen gekostet hat
im Übrigen. Haben auch wirklich darunter gelitten. Wir haben es gemacht. Das war die große Sozialreform, die vielleicht auch notwendig war, die auch heute kein maßgeblicher mehr zurückdrehen will. Ja, das ist auch bemerkenswert. Aber die natürlich für uns am schwierigsten war. Ja. Klassisches Thema, das uns über Jahre, ja, fast zwei Jahrzehnte bewegt hat. Auf Parteitagen, aber auch in der gesellschaftlichen Debatte. Also wir waren da ganz stark unter Kritik. Und dann haben wir gesagt, okay, diese Kritik nehmen wir ernst. Und wir machen, im Prinzip setzen wir das System fort, aber mit Veränderungen. Also zum Beispiel Karenzzeit beim Umzug, dass man sagt, du hast eine Übergangszeit, dich neu auf die Verhältnisse einzustellen. Du wirst nicht nach einem Monat aus deiner Wohnung, Anführungszeichen, geworfen, sondern du hast ein bisschen mehr Luft. Die Frage des Vermögens, das du behalten kannst. Wir haben höhere Freibeträge, was gut war, eingeführt, dass sich Erwerbsarbeit mehr lohnt als unter dem alten SGB-II-System. Man hat längerfristig eigentlich darauf Wert gelegt, dass man Bildung ermöglicht, also das, was noch fehlt, Schulabschluss oder auch notwendige Bildung im sprachlichen Bereich. Und man hat die Sanktionen vereinheitlicht, maximal 30%, da die Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht mitgewirkt, Bagatellgrenze bei Rückforderungen. Und man hat das Ganze Bürgergeld genannt. Was eine Herausforderung ist, weil Bürgergeld natürlich ein schillernder Begriff ist. Es bleibt natürlich beim SGB II, ist eine Sozialleistung, die ich nur dann bekomme, wenn ich sie auch brauche und notwendig habe. Deswegen ist es, glaube ich, auch immer richtig, ich erinnere mich an das große Stichwort fordern und fördern. Oder fördern und fordern. Und das ist nach wie vor das Prinzip. Man muss unterstützen, dort wo es notwendig ist. Man muss aber auch fordern, dass man das, was man zur Arbeitsaufnahme, zum Erwerb auch tun kann, dass das auch, dass man das auch einbringt. Und wenn man es nicht tut, ohne sozusagen krank zu sein oder sonstige besondere Probleme zu haben, dann muss man auch mit Sanktionen rechnen. Das ist im Prinzip das, was auch geblieben ist. Und vielleicht ist da durch die Einführung des Bürgergeldsbegriffs auch eine Unschärfe reingekommen, eine Unklarheit, die wieder zur umgekehrten Debatte geführt hat. ja, dass das zu großzügige Regelungen sind, zu weit entgegenkommende Regelungen, die vielleicht die Arbeitaufnahme sozusagen ein Stück weit unterminieren. Also man hat sozusagen eine spiegelbildliche Debatte, wie man sie vor ja, vielleicht 15 oder vor 20 Jahren geführt hat. Aber man muss die ernst nehmen und ich finde auch richtig, dass das Prinzip fördern und fordern, dass das nach wie vor gilt. Das, was jeder leisten kann, muss er einbringen. Und wenn er es nicht einbringen will, ja, dann muss es auch Möglichkeiten geben der Sanktion, weil das ein wichtiges Regularium ist, insbesondere im Vergleich zu der Bevölkerung, die natürlich jeden Tag aufsteht und ihren Lebensunterhalt selbst erwirtschaftet.
Sie wollten ja als Partei was genau für diejenigen tun. Und der gegenteilige Effekt ist eingetreten, weil nämlich diejenigen, die Sie damit eigentlich in Sicherheit wiegen wollten, wenn du einmal in Schwierigkeiten bist, dann wird der Staat für dich sorgen, die haben Sie verärgert, weil Sie nämlich sehen, der Abstand von meinem Gehalt, das ich habe, zum Bürgergeld, ist so gering, dass es für mich sich kaum noch lohnt zu arbeiten. Das ist zumindest das Gefühl von vielen, sodass eigentlich die gute Absicht seitens der SPD ein Schuss nach hinten war.
Ja, also ich würde mal sagen, die gefühlte Situation, dies ernst zu nehmen. Und da muss man jetzt natürlich auch ein paar Zahlen, Daten, Fakten dazu sagen, weil man muss, glaube ich, so das Gefühl und das, was tatsächlich auch stattfindet, beim SGB II, beim Bürgergeld zusammenbringen. Zunächst mal sind es etwa 4 Millionen, die im Bürgergeldbezug sind. Davon sind nicht erwerbsfähig. Die kann man schon mal abziehen. Für die gilt die ganze Debatte. Könnte er nicht zur Arbeit gehen und ist es ein Hinderungsgrund, warum er sich um einen Job bewirbt? 2,2 Millionen davon sind nicht erwerbsfähig. Mhm. Die fallen schon mal raus aus der Debatte. Also es bleiben 1,7 Millionen, die erwerbsfähig sind. Und davon sind allein etwa die Hälfte, 800.000, sind Aufstocker, die deshalb SGB-II-Leistungen bekommen, weil der Erwerbslohn in der Regel sogar 39 Stunden oder 40 Stunden die Woche nicht ausreicht, um die Familie zu ernähren. Das heißt, es sind Aufstocker, die kriegen zusätzliche Leistungen, machen aber genau das, was man von ihnen erwartet, nämlich jeden Tag aufstehen, zur Arbeit zu gehen und Erwerbseinkommen zu erwirtschaften für sich selbst und die Familie. Also diese Aufstocker muss man sehen, das ist ein ganz wichtiges Element. Mhm. Und dann haben wir eine Herausforderung, die wird man auch ganz anders urteilen als in der öffentlichen Debatte. Wir haben nämlich 500.000 Alleinerziehende mit Kindern, die natürlich besonders gehandicapt, was den Arbeitsmarkt anbetrifft. Natürlich, je mehr wir Kindereinrichtungen auch Kindertageseinrichtungen zur Verfügung stellen, die auch in den Zeiten gefördert sind, desto mehr können die auch natürlich Erwerbsarbeit aufnehmen. Aber wenn man das mal abzieht, mal diese zwei großen Gruppen, Aufstocker und Alleinerziehende mit Kindern, eine ganz spezielle Gruppe, sind wir etwa bei 0,4, 0,5 Millionen, für die die Debatte wirklich gilt. Das sind 10% der Bürgergeldbezieher. Aber trotzdem muss man die Debatte führen, weil sie natürlich die moralische Grundlage und die mentale Grundlage verändern könnten. Und deswegen, glaube ich, war es richtig, Korrekturen vorzunehmen. Aber ich glaube, es ist auch jetzt nochmal wichtig, genau hinzuschauen. Seit der Einführung des Bürgergelds ist man in den Veränderungen vielleicht zu weit gegangen, muss man sie korrigieren. Ich habe ein klares Plädoyer dafür, dass man genau hinschauen muss und dass man im Zweifelsfall auch Sanktionsmöglichkeiten dort, wo sie nicht bestanden oder wo sie zu gering waren, dass wir die auch entsprechend deutlich ausgestaltet.
Ganz sicher ist es wichtig, bevor man zu schnellen Beschlüssen kommt oder Veränderungen, dass man sehr genau hinschaut. Aber die Stimmung, wie Sie es gesagt haben, die Stimmung hat sich doch sehr verändert in der Bevölkerung. Ich habe eine Umfrage gelesen von ARD Deutschland Trend vom April, wo immerhin 56% der Befragten sagen, die Regierung müsse als eine der wichtigsten Maßnahmen beim Bürgergeld sparen und weniger ausgeben. Und sicher hat auch die Erhöhung des Bürgergeldes zu Jahresbeginn dort eine erhebliche Nachwirkung, weil die Menschen das in ihren Lohntüten nicht in der Form gefunden haben, wie dort die Erhöhung war. Andere Bezugszeiträume ist alles normal, aber das ist ja das, was die Menschen bewegt. Und die zweite Frage, wer könnte arbeiten, wer könnte mehr arbeiten? Also wie wären die Anreize zu verbessern? Und ich glaube, das ist wirklich die strukturelle Frage im Bürgergeld, wie die Anreize erhöht werden können, müssen, damit es sich lohnt zu arbeiten, wissen, dass man dann weniger Zeit für Kindererziehung hat und ähnliches. Also andere Einschränkungen annehmen muss, aber das Ziel ist ja von uns allen, ich denke auch von allen demokratischen Parteien, dass alle möglichst in Arbeit sind. die können.
Also vielleicht zwei Effekte dazu, weil Sie sagen, die Umfragen und natürlich die Stimmungslage, die ist so, wie Sie schildern, da gibt es überhaupt keine Abstriche zu machen. Man muss zwei Dinge sehen. Zum einen ist es natürlich auch eine, sagen wir, sehr medial befeuerte Debatte. Also es wird schon auch bewusst mit zum Teil falschen Darstellungen, zum Teil mit sehr pointierten, zum Teil mit äußerst populistischen Parolen gearbeitet, die, wenn man den Wahrheitsgehalt dann überprüft, einfach so nicht stimmen, aber natürlich sozusagen ins Bauchgefühl gehen und natürlich in das, was sagen wir, jeden, der früh aufsteht, natürlich betrifft, ja, also einfach emotional betrifft. Das ist das eine. Das zweite, wir hatten eigentlich ganz gute Voraussetzungen, weil wir diese Reform des Bürgergelds besprochen hatten und auch vereinbart hatten mit der Union, mit CDU, CSU. Es gab ein Bundesratsverfahren und das, was jetzt rauskam beim Bürgergeld, ist an sich große, also mit 2/3 Mehrheit im Prinzip, würde man sagen, verfassungsändernde Mehrheit beschlossen, zusammen mit der Union. Also die ganzen, man hat schon versucht, auch die Bedenken auch Rechnung zu tragen und hat es mit der Union verabschiedet. Und dann hat sich die Union aus diesem Konsens verabschiedet. Natürlich auch aus Gründen, die jetzt nicht in der Sache begründet sind, sondern natürlich auch in der Opposition begründet sind. Das ist alles legitim, deswegen glaube ich, muss man immer wieder dann auch genau hinschauen. Man muss aber die Emotionen ernst nehmen. Ich glaube, der Unterschied von vor 15 Jahren, ich habe es ja schon geschildert, ist vielleicht der, dass bisher es so war, bei hoher Beschäftigungsquote, bei niedriger Arbeitslosigkeit, dass das Gefühl, ich könnte da selber mal im SGB II sein und wie betrifft es dann mich, dass das geringer geworden ist. Anders als vielleicht in den 2000er Jahren. Da war es deutlich größer, da waren die Zahlen auch deutlich größer, deswegen hat man es ja übrigens auch gemacht. Das ist so, hat sich ein Stück weit entfernt. Und natürlich schon der genaue reale Blick auf das, was das Bundesverfassungsgericht auch vorgibt. Ja, bestimmte Sanktionen sind nur unter Einschränkungen möglich. Was gehört eigentlich zum menschenwürdigen Existenzminimum dazu? Das sind ja alles Vorgaben, die dann in Gesetzesform gegossen werden. Und auch, wie sozusagen mit der Inflation umgegangen wird. Da haben wir, glaube ich, auch einiges gemacht. Da ist auch vieles unterwegs für die ganz Normalen, die normal verdienen. Aber das Gefühl ist, dass der Unterschied zwischen dem, was ich bekomme, wenn ich ins Bürgergeld, im Bürgergeldbezug bin, und was ich bekomme, wenn ich arbeite, dass der zu gering ist. Da gibt es Unterschiede. Also für den normalen Einzelerwerbstätigen ist der Unterschied vielleicht größer. Aber wenn ich eine Familie habe, ja, mit 3 Kindern, dann habe ich natürlich die Kosten der Unterkunft, alles, was ich über das Bürgergeld bekomme. Und das wird natürlich über die Tariflöhne oder über die Löhne nicht abgebildet. Und das ist die Kluft. Und jetzt könnte man sagen, der könnte sich ja dann, der Arbeitnehmer oder die Familie, als Aufstocker sozusagen, der würde auch das bekommen. Deswegen sagt IFO-Institut, es ist immer mehr, wenn ich arbeite. Aber wird es tatsächlich eingefordert und es ist dann auch so hoch der Unterschied, wie er sozusagen der Erwartungslage entspricht. Ich fahre früh zur Arbeit, ich nehme den Arbeitsweg auf mich, ich nehme die ganzen Einschränkungen auf mich und habe dann zwar mehr, aber vielleicht doch zu wenig mehr im Vergleich zu anderen.
Aber wird das gerade, was Sie sagen, wird das wirklich in der politischen Diskussion gegenwärtig ins Zentrum gerückt? Wenn ich auch die ersten Reaktionen, es gab ja auch aus Ihrer Partei unmittelbar danach Reaktionen, dass das natürlich sich im parlamentarischen Verfahren noch ändern wird und das wäre zu scharf und zu unsozial, könnte den gesellschaftlichen Zusammenhang dann belasten oder sprengen. Müsste man nicht wirklich genau das, was Sie eben am Ende gesagt haben, noch viel stärker in den Fokus rücken? Weil darum geht es doch tatsächlich.
Ich sage das überall. Ich sage das eigentlich bei jeder Podiumsdiskussion, war jetzt kürzlich bei der Akademie Tutzing. Und ich habe das auch gesagt, dieser Unterschied, der ist bei einzelnen Arbeitnehmern nicht so stark, aber bei Familien wird er eben deutlich. Ja? Da ist klar, wenn man die Bürgergeldleistung vergleicht und das, was man als Erwerbseinkommen bekommt, um die Familie auch durchzubringen, da ist der Abstand einfach zu gering. Und er hängt häufig auch an den Mieten, die wir in den Metropolen haben. Also die Mietfrage spielt eine immense Rolle. Das ist natürlich eine extreme soziale Frage. Aber wenn ich sozusagen die Mietkosten übernehme, dann weiß jeder, was damit verbunden ist. Und dann weiß jeder, wie das im Verhältnis steht. Ja. Und deswegen, glaube ich, muss man es thematisieren. Wenn wir es nicht thematisieren und wenn wir es nicht annehmen, thematisieren es andere. Und ich glaube, natürlich muss man hinschauen, ich bin da wirklich kein Populist, aber ich sage, man muss auch Systeme justieren, sodass sie der Herausforderung, vor der Herausforderung bestehen können, wie schaut es eigentlich aus im Verhältnis zu denen, die zur Arbeit gehen. Und das ist immer wichtig. Ich schließe all die aus, die es nicht können, die einfach krank sind, die eingeschränkt sind. Das sind nicht zu wenige, die sonstige Handicaps haben, die einfach die Arbeitsaufnahme nicht ermöglichen. Aber für alle anderen ist klar, es muss eine konsequente Linie geben, dass das, was leistbar ist, auch in der Arbeitsaufnahme, auch geleistet werden muss.
Wobei die große Herausforderung heutzutage besteht ja darin, mit Fakten gegen Gefühligkeit anzukommen. Ja. Also wir wissen ja, für viele sind sogenannte gefühlte Wahrheiten wichtiger als Fakten. Und ein Begriff bestimmt ja auch diese Debatte, nämlich die der Totalverweigerer. Von der CDU-CSU so auch ins Gespräch gebracht. Und das ist der beste Beleg dafür, auch für Gefühligkeit. Denn was sind Totalverweigerer? Ich habe mal nachgeschlagen, laut Bundesagentur für Arbeit bedeutet Totalverweigerung Weigerung der Aufnahme oder Fortführung einer Arbeit, Ausbildung, Maßnahme oder eines geförderten Arbeitsverhältnisses. Das käme einer Totalverweigerung gleich. Würden diese Kriterien bei der neuen Grundsicherung der Union angelegt, so hätten in den ersten 11 Monaten des vergangenen Jahres knapp 14.000 Menschen auf ihre Grundsicherung verzichten. Also wir reden über 14.000.
Ja, aber Carsten Linnemann sagt gestern, 100.000 in kürzester Zeit werden aus diesem System rausgehen müssen, weil sie zu den Totalverweigerern gehören.
Also dann hat Carsten Linnemann zumindest keine behördlichen Zahlen, sondern vielleicht selbst erhobene, das weiß ich nicht. Aber mir geht es nur um einen Punkt. 4 Millionen, Sie haben die Zahl genannt, Herr Halbleib, 4 Millionen potenziell, davon fallen etliche raus. Ja. Müsste nicht sehr viel stärker dann der Fokus darauf gesetzt werden, wie kriegen wir die rein, anstelle 14.000 Menschen noch mehr zu diskreditieren und noch ärmer zu machen?
Also da stecken zwei Botschaften drin, nämlich tatsächlich Zahlen, Daten, Fakten und die Realitäten bei der Agentur und am Arbeitsmarkt und beim SGB II einfach wahrzunehmen und auch die geringen Prozentzahlen, um die es geht. Auch bei den Sanktionen geht es ja um ganz wenig Prozentsätze, ja? Vielleicht sogar unter 1%. Mhm. Aber so um 1% herum. Und so ähnlich ist diese Zahl. Ob Sie jetzt 14.000 sagen oder 10 oder 100.000, das ist jetzt graduell, da merkt man auch, dass mit den Zahlen gearbeitet wird. Klar. Aber im Verhältnis zur Gesamtzahl ist es natürlich eine kleine Prozentzahl.
Aber,
und da wollte ich ansetzen, trotzdem müssen Gesamtsysteme funktionieren. Das ist ähnlich wie, wenn Sie auf einer ganz anderen Ebene bei Steuerhinterziehung rangehen. Da können Sie auch sagen, es sind nur so und so viele, die Steuern hinterziehen, also ist es kein Thema. Nein, es besteht gerade darin, dass sich manche dann rausnehmen aus Systemen und nur Vorteile sozusagen für sich in Anspruch nehmen. Und es muss ein System sein, das halt insgesamt funktioniert. Deswegen würde ich trotzdem darauf hinweisen, dass man sehr stark darauf aufpassen muss, dass man nicht Probleme, die vorhanden sind, völlig überzeichnet, völlig unrealistisch skizziert, aber dass man vom Grundsatz her die Instrumente in die Hand nehmen muss, dass man auch die 14.000 oder 100.000 sozusagen die berechtigterweise damit Sanktionen rechnen müssen, das ist schon ein insgesamter Punkt, der wichtig ist. Wir hatten immer die Diskussion in der SPD geführt, kann ich dadurch sagen, sozusagen Steuerhinterzieher versus Sozialhilfebetrüger und jeweils die eine Seite hat das. Ich sage, es ist beides wichtig. Ja. Es ist nicht, weil es bei den Sozialhilfeempfängern oder Sozialhilfebeziehern über das SGB II, natürlich geht es da vor allem um Menschen, die nicht viel haben. Aber es gibt auch Systeme, die ausgenutzt werden, auch im Sozialbezug. Und das muss man einfach, da darf man nicht wegschauen, finde ich.
Und das ist ja das Unwohlsein derer, die froh sind, dass sie keine Notwendigkeit haben, diese Leistung zu beziehen, aber wo sie das Gefühl haben, da nutzt jemand das System aus. Letztlich zahlt es ja jeder Einzelne mit für denjenigen, der es zu Unrecht beansprucht.
Und dahinter müssen Sie halt die Debatte sehen, dass wir halt über 15 Jahre nur beschimpft wurden, dass die Regeln alle zu streng sind, viel zu kompliziert und die Leute drangsalieren. Jetzt hat man gesagt, okay, man macht einen gesunden, versucht die Waage zu halten. Und trotzdem finde ich es richtig, dass man es von allen erwartet und das im Zweifelsfall auch durchsetzt.
Und das muss doch der Geist sein, der Gespräche, wie man das ausgestalten muss. Nachfrage, die verschiedenen Schwerpunkte wie Zumutbarkeit von Pendlerwegen, das Thema Schwarzarbeit konsequenter zu bekämpfen oder zu sagen, also Schwarzarbeit als Ausschlusskriterium für Bezug von Bürgergeld, da würde ich als Bürger sogar sagen, also wer schwarz arbeitet, der muss nicht 10-20% Kürzung befürchten. Das passt einfach nicht zusammen. Wenn ich mich in dem System bewege, dann kann ich nicht zusätzlich noch beim Staat die Hand aufhalten. Reichen die Instrumente, wie sie jetzt auf dem Tisch liegen, vor dem parlamentarischen Verfahren, reichen die aus Ihrer Sicht, um tatsächlich die Dinge voranzubringen, im Sinne von mehr Menschen in Arbeit bringen?
Ja, also wir hatten natürlich schon die strengeren Regelungen zum Bürgergeld zusammen mit der Union vereinbart, die sind ja schon gültig. Jetzt geht es nur sozusagen um Nachschärfungen. Ich glaube tatsächlich, dass sie ausreichen, aber letztendlich gibt die Praxis Antwort darauf. Ja, die Praxis der Agenturen, die Praxis der Jobcenter, die gibt die Antwort darauf, weil die mit dem Instrumentarium zurechtkommen müssen. Ich habe Rückmeldungen schon aus der Einführung des Bürgergelds. Achtet bitte darauf, dass wir weiterhin die Möglichkeit haben, auch sozusagen bestimmte Entscheidungsprozesse positiv zu begleiten, sprich auch Sanktionen aussprechen können. Also das ist das eine, was man sagen muss. Und ansonsten, glaube ich, ist ein Großteil der Debatte auch so ein Stück weit, auch nochmal Zahlen, Daten, Fakten, weil da immer wieder gesagt worden ist, auch die Asylbewerber, die wir bei uns haben, kriegen Bürgergeld. Das ist, wenn Sie draußen auf der Straße fragen, viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sagen das, obwohl es nachweislich falsch ist, obwohl wir Asylbewerberleistungsgesetz haben mit deutlich, deutlich reduzierteren Leistungen. Also da kommt noch was dazu, jenseits der Grundsatzdebatte, die Sie bisher angesprochen haben, sondern das ist auch nochmal die Frage zur Migration. Wer bekommt, der zu uns kommt, auch Leistungen, die vergleichbar sind und wer bekommt sie zunächst mal nicht? Es gibt da natürlich auch den Bezug sozusagen zu den ukrainischen Flüchtlingen, die ja bewusste Entscheidung der Politik ins Bürgergeld mit einbezogen worden sind, weil man nicht als das Asylverfahren eigentlich als sehr kompliziertes Verfahren gesehen hat und natürlich auch ein Verfahren, das die Kommune ganz stark belastet. Deswegen hatten wir sie da ins Bürgergeld reingenommen. Natürlich viele Frauen mit Kindern, die nicht per se erwerbstätig sind, aber ich glaube, wenn man da auch ehrlich hinhört, zumindest meine Rückmeldung, dass man bei der Vermittlung, also erstmal bei der Sprachausbildung und bei vielen Dingen sehr langsam vorankommt und deswegen ist immer die Vermittlung in den Arbeitsmarkt noch zu langsam stattfindet. Und es gibt natürlich Rückkopplungen bei denen, die das vielleicht beobachten, die wissen, da wohnt eine ukrainische Mutter mit ihren Kindern, die geht aber nicht zur Arbeit. Und das, glaube ich, muss man auch noch sehen, das wird in der Debatte miteinander vermischt, sodass man gar nicht auskommt, auch dieses Thema anzusprechen und auch da die Antworten zu geben.
Dann wäre die erste Antwort aber, wir müssen uns viel mehr bemühen, Menschen, die als Geflüchtete zu uns kommen, ob es nun aus den verschiedensten Regionen der Welt oder aus der Ukraine, schneller in Arbeit zu bringen. Und ich glaube, das wäre doch dann der richtige Ansatz, oder?
Absolut.
Also darüber zu diskutieren.
Erstmal wissen wir, dass unsere Volkswirtschaft dringend nicht nur Fachkräfte braucht, sondern einfach Arbeitskräfte. Das ist ein Fakt, ja, und da kommt man auch nicht aus. Und es sind viele da, egal über welchen Weg die gekommen sind. Idealerweise natürlich über die Fachkräfteeinwanderungsschiene oder über vergleichbare Instrumente, aber gegebenenfalls auch über das Asylverfahren. Da müssen wir drüber reden, ab wann dürfen eigentlich die arbeiten. Ja, wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass die schneller in Erwerbsarbeit kommen. Und auch viele, die dann da sind, zum Teil über längere Zeit, weil die Verfahren sich hinziehen, nach 7-8 Jahren dann zu sagen, so bist du nicht doch geeignet für unseren Arbeitsmarkt, bist du nicht doch geeignet für eine Ausbildung und da müssen wir viel schneller werden. Wir sind bei der Anerkennung von ausländischen Zeugnissen unheimlich langsam und wir sind vielleicht zu perfektionistisch, weil wir sagen, erst wenn der komplette Spracherwerb nach B1 oder B2 gewährleistet ist, erst dann integrieren wir in den Arbeitsmarkt. Man müsste eigentlich sagen, der Arbeitsmarkt oder der Arbeitsplatz ist auch ein hoher Integrationsfaktor, Integrationsgestalter. Ich glaube, diesen Blickpunkt müssen wir viel stärker mit reinbringen.
Das Dilemma dabei ist allerdings auch, und das ist ja auch ein Kritikpunkt am Bürgergeld, dass wir vor allen Dingen auch Menschen brauchen in weniger gut bezahlten Positionen. Ja. Und genau das ist die Herausforderung mit dem Bürgergeld, weil diese Menschen von dem Gehalt, von der Entlohnung, die sie bekommen, einfach zu nah am Bürgergeld sind und von daher gesehen wir in diesem Bereich des Arbeitsmarktes auch ein großes Problem haben.
Ja, das haben wir. Nur meine feste Überzeugung, das müssen wir nicht nur über das Instrument Bürgergeld regeln und Veränderungen, sondern vor allem auch über die Frage Tarifabschlüsse und Bezahlung. Wir haben halt noch zu viele Menschen, die knapp über dem Mindestlohn sind. Wir werden wahrscheinlich über eine Anhebung des Mindestlohns nicht nur nachdenken müssen, sondern auch dazu kommen. Wir müssen schauen, dass wir die Löhne auch nach oben bringen. Jetzt nicht durch staatswirtschaftliche Maßnahmen, aber durch starke Tarifvereinbarungen, aber auch dort, wo wir es können, natürlich über den Mindestlohn. Und ich glaube, das ist auch die Antwort. Wenn Sie sich umschauen im Arbeitsmarkt, wie viele tatsächlich auch in der Region in dem Bereich knapp über Mindestlohn Erwerbsarbeit tätigen, und zwar 40 Stunden die Woche, dann merken sie, dass sie da eine Lücke haben. Und vielleicht müssen wir es von beiden Seiten auch betrachten. Wir müssen mehr tun bei Lohn- und Tarifsteigerungen, dass den Leuten auch effektiv auch mehr, dass sie mehr bekommen, dass ihnen mehr bleibt. Und natürlich auf der anderen Seite sozusagen vernünftige Regelungen im Bürgergeld haben, dass sich jeder diese Herausforderung auch stellt, nämlich am Arbeitsmarkt auch seine Arbeitsleistung zur Verfügung zu stellen.
Aber wir bleiben dabei, dass der Mindestlohn eine Angelegenheit der Tarifpartner ist.
Naja gut, es gibt ja diese Mindestlohnkommission, die ist ja im Prinzip staatlich festgelegt. Also das heißt, die Festsetzung des Mindestlohns ist ja im Prinzip aus den Tarifverhandlungen rausgenommen. Da streitet man jetzt über das Verfahren. Ich bin der festen Überzeugung, dass man leicht nach oben kommen muss. Die Frage ist, was bedeutet leicht? Das sind ja 14 Euro schon genannt worden. Aber wir müssen auch jenseits des Mindestlohns auch über Tarifkonditionen sprechen. Die ist allerdings tatsächlich Aufgabe der Tarifvertragsparteien. Und da sind manche sehr gut unterwegs. Ja. Und in manchen Bereichen ist nach wie vor noch dieser Niedriglohnsektor, den wir nicht so ganz rausbekommen. Also beispielsweise im Gebäudereinigungsgeschäft, da kriegen sie Löhne, die nur knapp über dem Mindestlohn sind. Und da, glaube ich, muss man ein Stück weit rangehen.
Es gibt eine aktuelle sehr gute Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaft mit der Uni Bochum zusammen, die Jobcenter-Mitarbeiter befragt hat, 1894 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und sehr interessante Ergebnisse zutage gefördert hat, unter anderem eben auch, dass die Balance zwischen Fördern und Fordern nicht mehr stimmt, dass eben Langzeitarbeitslose schwieriger erreichbar sind als andere etc. Also das ist jetzt nicht so spektakulär. Aber eines finde ich noch für wichtig. Wir werden das Problem nicht ad hoc lösen können, denn auch das ist ein Ergebnis der Studie. Bei Langzeitarbeitslosen kommt es darauf an, mit ihnen in vielen Schritten intensiv zu arbeiten, und zwar passgenau für den Einzelfall. Wenn wir sie also in den Arbeitsprozess wieder integrieren wollen, brauchen wir auch Geduld. Und deshalb ist es umso wichtiger, weil eine andere Aussage dieser Untersuchung ist auch, Bürgergeld hat ein Imageproblem. Das bedeutet, es müsste ihnen ja zweierlei in der Politik gelingen. Einerseits Fakten, Fakten, Fakten. Und auf der anderen Seite auch gegen dieses Imageproblem anzugehen und auch den Leuten klarzumachen, ja, wir haben erkannt, aber es wird nicht von heute auf morgen gehen.
Ich würde sagen, das Wichtigste ist, dass Bürgergeld ein faires Verfahren ist, und zwar für alle. Für die Gesamtgesellschaft,
auch aber für auch für den Einzelnen. Wird.
Und auch für die es natürlich über die Steuer oder über die Abgaben finanzieren. Das wäre das Ideale. Und zwar dahingehend, dass man sagt, auch du kannst mal reinfallen, ja. Auch du kannst mal in die Situation kommen, dass du aufstockst. Im Übrigen sind es auch die Orientierungswerte, die bei der Grundsicherung im Alter die zentrale Rolle spielen. Das heißt, wenn du mal im Alter bist und deine Rente oder die deiner Frau reicht nicht aus, weil es einfach von der Erwerbsbiografie her an der war, kriegst du auch in der Höhe das gute Existenzminimum gezahlt. Das ist sozusagen das, was man wirklich... was mein Wunsch wäre, dass man sagt, von allen Seiten kann es eigentlich akzeptiert werden. Das heißt, dass die Lücken oder die Probleme man zum einen erklären kann. Ich glaube, man kann es schon erklären, dass man sagt, diese Ad-hoc-Schnellvermittlungen, die bringen vielleicht langfristig weniger, weil der nach kurzer Zeit wieder da ist. Wenn man es schafft, dass er eine ordentliche Sprachausbildung oder wenn er einfach eine ordentliche Grundausrüstung bekommt, dazu braucht es Zeit. Und das Zweite ist, was zu Recht angesprochen worden, in Begegnung mit Menschen. Im Jobcenter und der Agentur sind Menschen mit ihren ganzen Problemen und ihrem ganzen Hintergrund. Aber ich behaupte mal, das ist kein Widerspruch. Man muss die Menschen ernst nehmen, muss auch sozusagen den Bedürfnissen Rechnung tragen. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, dass man klare Rahmenbedingungen setzt. Klare Rahmenbedingungen und auch Erwartungen setzt. Wenn man staatliche Unterstützung will, auch klare Erwartungen hat. Ich glaube, es ist kein Widerspruch, aber klar, das ist die Erfahrung, wenn man sich mit Jobcentern unterhält, mit den Mitarbeitern oder der Agentur. Sie haben schon eine herausfordernde Arbeit, weil man muss das ja auch dann auch gezielt vermitteln, es muss auch funktionieren. Ich behaupte aber, dass vieles auch gelingen könnte, gerade bei dem Spracherwerb beispielsweise von ausländischen Bürgern, Mitbürgern im Job. Da ist nicht jeder Job geeignet, da muss man genau hinschauen. Es gibt aber auch Jobs, wo gerade durch die Kolleginnen und Kollegen dann Integration auch am Job und Spracherwerb auch am Job stattfinden kann. Das ist jetzt kein Argument gegen die Kurse, sondern das vielleicht stärker auch noch als Möglichkeit im Blick zu nehmen. Ich glaube, da, also mein Wunsch wäre, ein System zu haben, das alle akzeptieren können, und zwar egal in welcher Rolle sie auf dieses System schauen. Das ist, glaube ich, das Ziel, an dem wir jetzt auch arbeiten. Es ist leider viel Polemik unterwegs, ja. Es ist leider viel in den Netzen unterwegs, was einfach falsch ist. Es ist aber auch eine Grundstimmung da, die natürlich viele Probleme sieht. Wie geht es weiter mit der Wirtschaft? Wie geht es weltweit weiter? Wo stehen wir mit den Arbeitsplätzen? Gibt es Arbeitsplatzabbau? Wir haben ja ein Glück, dass wir diese Debatte führen können bei relativ hoher Beschäftigung, ja, bei relativ niedriger Arbeitslosigkeit, in der Hoffnung, dass das auch so bleibt. Und dafür muss man auch ein bisschen was tun. Aber das ist ein Glück eigentlich. Ja, dass wir das, sonst hätten wir eine ganz andere Debatte. Dann hätten wir vielleicht wieder eine etwas ausgewogenere, weil dann auch diejenigen, die neu sozusagen SGB-II-Bezieher sind, weil sie in der Arbeitslosigkeit sind, vielleicht sagen könnten, das ist auch nicht so schlecht, dass ich nicht sofort die Wohnung gekündigt bekomme und so weiter.
Das wünschen wir uns nicht, aber das würde natürlich manches relativieren. Das vielleicht noch eine Frage. Die Jobcenter spielen ja eine zentrale Rolle auch bei der Vermeidung oder Beendigung von Arbeitslosigkeit bei vielen Regelungen. Sind die ausreichend dafür ausgestattet und vorbereitet?
Ja, wir haben ja zwei Formen. Wir haben ja in der Region zwei Formen. Der Landkreis Würzburg hat die Option gegriffen. Das heißt, er hat sozusagen ein eigenständiges Jobcenter ohne Beteiligung der Agentur. Und die Stadt Würzburg hat ein Jobcenter mit der Agentur. Die arbeiten schon sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Ist ganz spannend, mal da drauf zu schauen, worum es jetzt gehen wird. Ist auch beim Bundeshaushalt 2025 ein ganz wichtiger Punkt. Wie stark sind die Möglichkeiten der Agentur, Eingliederungsmaßnahmen zu machen, Ausbildungsmaßnahmen, Unterstützungsmaßnahmen? Das ist schon ein wichtiger Faktor, gerade auf den Punkt, den Sie angesprochen haben, den Menschen auch gerecht zu werden. Da müssen wir schon schauen, dass die Instrumente, die die Agenturen haben, auch erhalten bleiben. Das ist aber jetzt ein Kampf auch im Bundeshaushalt. Da hoffen wir, dass wir auch die Freunde von der FDP überzeugen können, dass das insgesamt sinnvoll ist.
Ja, vielleicht noch eine abschließende Frage, Herr Halbleib. Was können Sie Menschen mit auf den Weg geben, die jetzt höchst verunsichert sind aufgrund der neuen Diskussion? Was sagen Sie denen, müssen Sie sich fürchten jetzt, dass Sie durch die Veränderungen, die geplanten im Bürgergeld, dass es Ihnen schlechter geht?
Ich glaube, wir haben eine gute Reform von Hartz IV auf den Weg gebracht. Das ist unter dem Stichwort Bürgergeld. Da darf man auch keine falschen Erwartungen damit verbinden. Das ist vielleicht eines der Fragestellung, die das aufwirft, das Thema Bürgergeld, was ist da eigentlich jetzt damit verbunden zusätzlich? Wir haben vernünftig die harten oder die ganz schwierigen Bereiche aus dem SGB II, aus dem Hartz-IV-System herausgenommen, müssen aber schauen, dass die Grundregel auch beachtet wird, fördern und fördern. Und von daher ist, glaube ich, kann man die Menschen auch beruhigen, die im Augenblick im SGB II-Bezug sind, auch die vielleicht irgendwann mal reinkommen, dass wir daran arbeiten, dass wir eine ausgewogene Lösung bekommen, mit der auch die Menschen, die im SGB II-Bezug sind, auch leben können, aber natürlich auch klare Anreize zur Aufnahme von Arbeit.
Ja. Perfektes Schlusswort, Herr Halbleib. Wir bedanken uns sehr für das interessante Gespräch und hoffen, dass wir damit auch einen Beitrag leisten können, die Diskussion zu versachlichen.
Danke sehr. Mich bei den zwei alten Männern, weißen Männern, ja, die interessante Fragen gestellt haben, mich ein bisschen herausgefordert haben, aber Gott sei Dank bin ich jetzt, nachdem ich über 60 bin, auch schon in die Kategorie in Richtung alter weißer Männer unterwegs. Von daher bedanke ich mich sehr für das Gespräch und die angenehme Atmosphäre.
Ja, willkommen im Club.